So, herzlich willkommen zu diesem letzten Teil des zweiten Nachmittags von Sprachsalz im Stadtsaal. Mein Name ist Boris Schön und ich darf die heutige zweite Lesung von Philipp Weiß anmoderieren. Es gibt Debüts, die einen wirklich überraschen. Dieses fünfbändige Buch hat mich wirklich überrascht. Biografische Informationen über Philipp Weiß kann ich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen, aber ich habe mir fünf Bemerkungen passend zu den fünf Bänden oder Büchern überlegt. Erstens, Sie können jetzt schon gespannt sein und sich Gedanken machen, wie eine Lesung aus fünf Büchern funktioniert. Zweitens, wenn man die Bücher in einer Familie aufteilt, die fünf Bände, dann gibt es laut Philipp Weiß einen Band, der möglicherweise vom alkoholkranken Opa gelesen würde. Welcher das ist, verrate ich nicht. Drittens, es gibt ergänzend zu den fünf Büchern noch ein Theaterstück, aus dem er gestern gelesen hat, das man sich auch ansehen kann und nähere Informationen gibt es auch von Philipp. Viertens, wenn Sie sich den Schuber kaufen, wobei ich gehört habe, es gibt nur noch vier Stück anscheinend am Büchertisch, also wir laufen dann schnell rauf. Lassen Sie sich überraschen, welchen der fünf Bücher Philipp Weiß für Sie signieren wird. Fünftens, eine absolute Premiere, und ich hoffe, ich liege hier nicht falsch, es gibt das erste Mal bei Sprachsalz eine Lesung aus einem Manga.
Ja.
Viel Vergnügen bei der Lesung von und mit Philipp Weiß. Dankeschön.
Vielen Dank, Boris. Ja, schöner Nachmittag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, auch speziell jetzt nach Herrn Tsukegawa zu lesen. Mein Roman dreht sich ja auch unter anderem um die Mehrfachkatastrophe in Japan 2011, um die Fukushima-Katastrophe im Speziellen. Und vor einem Jahr ist der Roman erschienen und ich glaube, in diesem einen Jahr habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen. Eine war mir besonders wichtig, nämlich die von meiner japanischen Erstleserin. Ich werde nächstes Jahr auch eine kleine Lesereise in Japan machen und bin schon sehr gespannt, wie das laufen wird. Diese japanische Erstleserin ist eine Übersetzerin und eine Gutachterin, die hat nämlich ein Gutachten geschrieben über meinen Roman für einen japanischen Verlag. Also mit den Übersetzungen funktioniert das meistens so, dass natürlich die Verleger nicht alle Sprachen sprechen und die lassen dann Gutachten erstellen, ausführliche, und entscheiden dann auf Basis dessen vielleicht auch eine Probeübersetzung. Und diese Gutachterin hat mir ein E-Mail geschrieben und ich möchte Ihnen jetzt einen Teil davon vorlesen, weil es mich wirklich sehr berührt hat und weil es zum Ausdruck bringt, was Literatur zumindest im besten Fall womöglich leisten kann. Ich habe den Eindruck, schreibt sie, dass die Betroffenen der Katastrophe in Fukushima nach langem Schweigen erst jetzt allmählich damit anfangen, eigene Erlebnisse, Geschichten, Abschied, Tod, verlorene Heimat, Trennung, Exodus, Selbstreflexion unter anderem zu erzählen. Das Erzählen könnte für sie der erste Schritt zur Wiedergeburt sein. Sie haben mit ihrem grundsätzlich recherchierten Roman vielleicht zum ersten Mal die Katastrophe in Fukushima aus zeitlich und räumlich ausgedehnter Perspektive geschildert. Ihr Roman würde den Betroffenen erweiterte, vielfältige Blickpunkte und Denkachsen geben und in diesem Sinne ihnen behilflich sein. Ich glaube, das Schicksal von Fukushima gibt einigermaßen das Schicksal von uns allen auf dieser Welt wieder und wird weiter ein wichtiges Thema der Weltliteratur darstellen. Also das hat mich einfach umgehauen. Ich war dreimal in Japan zu Recherchen, immer ein, zwei Monate. Das erste Mal 2012. Diese Fukushima-Katastrophe war auch der Ausgang für meine Arbeit. Das war der Beginn des Romans und ich wusste, ich möchte dorthin, ich möchte sehen, wie so eine hochtechnifizierte Gesellschaft und Kultur mit so einer Katastrophe umgeht. Ich bin dann 2012 das erste Mal hin. Und das Ergebnis haben Sie hier vor sich. Ich war dreimal dort, wie gesagt, und natürlich ist es vermessen, über einen anderen Weltteil, eine andere Kultur auch zu schreiben. Ich habe das natürlich vor allem aus europäischer Perspektive gemacht, aber würde es wirklich möglich sein, Denkachsen zu geben, es wäre das schönste Geschenk, das ich mir vorstellen kann für meine Arbeit. Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen, heißt der Roman. Was auffällt, ist dieses Wort Weltenrand. Ich habe das geklaut. Ich habe das nämlich gefunden in einem einen Holzstich aus dem 19. Jahrhundert. Flammarions Holzstich heißt das. Auf Deutsch hat es auch den wunderbaren Titel Wanderer am Weltenrand. Und dieser Holzstich zeigt einen mittelalterlichen Missionar, der, so heißt es daneben, an jene Stelle des Horizonts wandert, wo Himmel und Erde nicht verschweißt sind. Und er steckt seinen Kopf durch diese Lücke am Horizont und blickt darüber hinaus. Und dieses über den Horizont hinaus Denkens und Wollens und Strebens, dieses immer weiter, diese über alle Grenzen hinaus Strebens, das ist für mich quasi diese Urbewegung unserer menschlichen Zivilisation. Und diese Bewegung ist das, was ich versucht habe, hier auch zu schildern. Und die hat uns nämlich auch an einen Weltenrand gebracht. Da klingt auch sowas wie Weltende an. Aber da sitzen jetzt nun die Menschen und lachen. Ja, warum lachen sie? Haben sie so viel Spaß oder sind sie blöde? Ich überlasse das jetzt mal ihrer Fantasie. Der Roman handelt vom Anthropozän, wenn man so will. Das ist die Klammer. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Begriff etwas sagt. Das ist diese erdgeschichtliche Epoche, die auf das Holozän folgt. Das Holozän ist das Nest, das uns seit 10.000 Jahren quasi als Menschheit trägt, ein Luxusmilieu, ein klimatologisches. Davor ging die Temperatur so auf und ab und dann passiert plötzlich vor 10.000 Jahren etwas ganz Phänomenales, nämlich das Klima stabilisiert sich und wir haben quasi fast eine gerade Linie. Das ist übrigens die Voraussetzung, dass menschliche Zivilisation überhaupt möglich ist. Wir haben diese gerade Linie, es ist wie ein Nest. Das Wissen, die Architektur, das, was wir bauen, das, was wir herstellen, das, was wir denken, es kann von Generation tradiert werden, weitergegeben und wird nicht immer von Umweltbedingungen zerstört. Gerade dieses Nest des Holozäns haben wir jetzt verlassen. Wir manipulieren diese Stabilitätsphase massiv und wir befinden uns eben im Anthropozän und die Natur in diesem Anthropozän ist nicht mehr ein ewiges Außen, nicht mehr bloße Ressource, wie wir das lange gedacht haben, sondern wird Teil eines umfassenden Dramas, in dem Mensch und Natur beide involviert sind. Und dieses Drama versuche ich da auch ein bisschen aufzufächern. Wenn man auf Google den Titel meines Romans eingibt, am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen, dann schlägt der kluge Google-Algorithmus ein Wort vor, das man ergänzen kann, das ist Reihenfolge. Offenbar, so stelle ich mir vor, gibt es ganz viele verzweifelte Leserinnen und Leser, die eingeben, ja, wie soll ich denn das überhaupt angehen, wie ist dieser Roman zu lesen? Tatsächlich gibt es nämlich in diesen 5 Bände einen Schuber und keine Reihenfolge. Diese 5 Bände sind auch völlig unterschiedlich gestaltet. Mein Name ist eigentlich auf diesen Bänden gar nicht zu finden. Hier sehen Sie zum Beispiel Enzyklopädien eines Ichs von Paulette Blanchard oder Abraoki, die glückseligen Inseln. Das heißt, man muss schon sehr genau suchen. Ich bringe das hier nur in einer Reihenfolge, die ich dann brauche. Jetzt habe ich mich selbst verraten. Ja, ich habe natürlich eine, die ich für Lesungen verwende. Meinen Namen findet man nur hier. Ja, eigentlich ziemlich unauffällig. Ich stelle mir manchmal vor, wie zu einem späteren Zeitpunkt auf irgendwelchen Flohmärkten dann einzelne Bände zu finden sind und man denkt an diese Paulette Blanchard, noch nie gehört. Jedenfalls habe ich dem Verlag vorgeschlagen, meinen Namen ganz wegzulassen. Ich habe 6 Jahre gearbeitet an dem Roman und bin tatsächlich als Mensch weitgehend verschwunden. Also ich habe Tag und Nacht und Monate, Jahre lang gearbeitet, habe mich zurückgezogen, bin von Wien weg nach Niederösterreich und es ist tatsächlich die Erfahrung eines Verschwindens und eines ganz inneren Reichtums an fingierten Welten, an gedachten Welten, an Gedanken, aber ich als Mensch bin verschwunden, der Verlag hat das aber sofort empört zurückgewiesen, auch mit dem Hinweis, dem ernst gemeinten Hinweis, würde man den Namen des Autors hier weglassen und 5 verschiedene Autorennamen angeben. Es würde das Computersystem des Buchhandels zum Zusammensturz bringen. Ich vergleiche den Roman gerne mit einem Netzwerk und jeden dieser Bände mit einem Knotenpunkt in diesem Netzwerk. Das heißt, man kann sich von jeder Seite diesem Netzwerk nähern, man kann mit jedem Band beginnen, man kann parallel lesen, man kann selektiv lesen, ich lege das auch nahe. Ich selbst bin auch ein ganz erratischer Leser, ich lese meistens 50 Bücher gleichzeitig und nie eines zu Ende. Und so habe ich auch ein bisschen diesen Roman geschrieben. Und vielleicht ist es vergleichbar auch oder ein gutes Bild, um so diese Idee zu begreifen, ist das Bild einer Familie. Stellen Sie sich vor, Sie lernen eine Familie kennen, die Sie noch nicht kennen und die haben irgendein Geheimnis. Und die Familie kann man auch als ein Netzwerk denken und dann ist es eigentlich egal, ob Sie zuerst mit dem Großvater oder mit der Nichte zweiten Grades oder mit der Mutter sprechen. Erst wenn Sie mit allen gesprochen haben, werden Sie die Abgründe und auch das Geheimnis dieser Familie vielleicht verstanden haben und dieses System, dieses Netzwerk Familie. Und das heißt, ich habe hier 5 Bände und die haben alle eine ganz eigene Form. Sie haben immer einen anderen Erzähler, eine Erzählerin meistens. Und es sind immer in erster Person geschrieben, das heißt, es sind ganz subjektive Weltentwürfe. Hier haben wir zum Beispiel die Enzyklopädien eines Ichs von Paulette Blanchard, ein Band im 19. Jahrhundert, eine Mischung aus Enzyklopädie und Tagebuch. Es ist auch tatsächlich wunderbar gestaltet als eine 19. Jahrhundert-Enzyklopädie, alphabetisch geordnet. Hier eine klassische Erzählung von Jonah Jonas, Thoreau Vague. Hier haben wir Chantal Blanchard, Cahier. Das sind philosophische Notizhefte und ein Pamphlet, im Grunde eine Geschichte des gesamten Universums, der Evolution und der Menschheit. Hier ist das auch, wie Sie sehen, auch wie ein Notizbuch gestaltet. Das heißt, Text und Bilder sind über die Seite verteilt. Hier haben wir Audiotranskriptionen eines kleinen japanischen Jungen. Und hier noch einen Manga, den die Wiener Künstlerin Raffaella Schöbitz in jahrelanger Arbeit auch wunderbar umgesetzt hat, auch in ganz verschiedenen Stilen, so wie mein Roman auch in verschiedenen Stilen und mit verschiedenen Formen arbeitet, so tut das dieser Manga auch. Eine ganz wunderbare Zusammenarbeit war das, ein Riesenglücksfall. So, das Ganze hat aber 2 Epizentren, wenn man so will. Das eine ist das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, ja, in diesem Band. Mit Paulette tauchen wir ein in die 1870er Jahre, und da vor allem erleben wir 3 wesentliche Ereignisse dieser Zeit. Das erste ist die Pariser Kommune, eine spontane Gegenregierung während des Deutsch-Französischen Krieges. Paris entwirft eine sozialistische Utopie, das Volk regiert sich in Paris selbst. Er ist von Versailles, von der französischen Regierung, dann blutig niedergemetzelt wird, dieser Aufstand. Das zweite ist die Wiener Weltausstellung. Wien in den 1870er Jahren, die Ringstraße wird gebaut, all die Gebäude, die Sie in Wien kennen, das Burgtheater, das Rathaus, die Oper etc. etc. Alles wird gerade gebaut. Wien entwirft sich als Weltstadt und es findet auch die Weltausstellung statt. Dort präsentiert sich das erste Mal überhaupt Japan. Und das ist auch das dritte Ereignis, nämlich die Meiji-Restauration in Japan. Japan nach über 230 Jahren der Isolation öffnet sich das erste Mal wieder der Welt. Davor war eine Zeit der Isolation. Es gab nur einen kleinen Hafen bei Nagasaki, wo Handel getrieben wurde mit den Niederländern. Und dann öffnet sich dieses Japan und transformiert sich innerhalb von 2 Jahrzehnten von Grund auf. Ein völlig einzigartiges Ereignis der Weltgeschichte. Das ist das erste Epizentrum. Das zweite, wie gesagt, Fukushima, beziehungsweise die Mehrfachkatastrophe in Japan, das Erdbeben, der Tsunami. Und die Atomkatastrophe, diese 3 Bände drehen sich mehr oder weniger darum. Und dann haben wir noch eine Art Science-Fiction-Graphic-Novel, auch von einer japanischen jungen Frau gezeichnet, die durch Tokio irrt und durch virtuelle Welten. So, Ich glaube, das muss als Einführung erstmal dienen. Ich werde jetzt ein kleines Welttheater hier aufführen und werde zwischen diesen Bänden hin und her springen und immer den Band aufstellen, aus dem ich gerade lese. Also ich stelle noch mal ganz kurz die Figuren vor. Hier haben wir die junge Pariserin Paulette Blanchard in den 1870er Jahren. Dann später in der Szene, die ich lesen werde, befindet sie sich schon in Okinawa, 4 Jahre später. Jonah Jonas, ein 30-jähriger androgyner Künstler, ein Wandler zwischen den Geschlechtern und auch vielleicht der bedingungslos Liebende in diesem Roman. Chantal ist die Ururenkelin von Paulette. Sie ist 50, theoretische Physikerin, Klimaforscherin und ein ganz zynisches, dunkles Wesen. Sie ist die Geliebte von Jonah und verschwindet von einem Tag auf den anderen. Und Jonah reist auf Chantals Spuren nach Japan, so wie Chantal auf den Spuren ihrer Urgroßmutter nach Japan reist. Hier der junge Akio, 9 Jahre, lebt mit seiner Familie in der Präfektur Fukushima, die bekannt ist für die schöne Natur und die guten Pfirsiche. Und eines Tages kommt eine Welle und er rettet sich mit seiner kleinen Schwester und seinem Leguan auf das Dach des Hauses. Das ganze Haus wird auf das Meer hinausgespült und sie schwimmen auf diesem Dach und kommen wieder zur Küste zurück und laufen dann diese Küste entlang auf der Suche nach dem Vater, der am Atomkraftwerk arbeitet. Und eine junge Japanerin, die nicht ganz von dieser Welt ist und unter anderem Comics zeichnet. So, los geht's. Wäre vor etwa 5 Milliarden Jahren im Innern der Milchstraße, in der dichten, turbulenten Zone nahe des galaktischen Zentrums, nicht ein monströser Stern explodiert, hätte diese kosmische thermonukleare Bombe mit dem Licht von 20.000 Sonnen nicht eine rotierende Gaswolke durch ihre Schockwellen verdichtet und mit schweren Elementen radioaktiven Fallouts durchsetzt, wäre die Wolke daraufhin nicht unter ihrer eigenen Masse kollabiert, wäre sie in der Folge nicht als Sonne in einer absurden Reise durch die Milchstraße nach außen gedriftet, hätte sie diese Art nicht die mächtigen Spiralarme der Galaxis durchquert, wäre sie nicht schließlich in deren ungewöhnlich leere Randzone, die lokale Blase, geraten, in der sie sich nach wie vor befindet, hätten sich im Innern des Sonnensystems die schweren Elemente des Sternstaubs nicht zu Planeten verklumpt, wäre vor 4,5 Milliarden Jahren nicht der marsgroße Planetoid Taia mit der Protoerde kollidiert, hätte diese mächtige Karambolage nicht die Erde geschmolzen und deren Elemente entmischt, hätte die Erde sich dabei Taias Eisenkern nicht einverleibt, wäre das Innere des Planeten nicht darum seit Milliarden Jahren glutflüssig heiß, würden an dessen Schale in der Folge keine Kontinente driften, gäbe es keinen aus dieser Kollision entstandenen Mond. Hätten die durch diesen Mond bedingten Gezeiten die irrwitzige Rotation der Erde über Ionen hinweg nicht abgebremst, wäre in der Folge kein Leben entstanden, hätte dieses Leben im Kambrium nicht den Sex und den Tod hervorgebracht, sowie den Krieg aller gegen alle, wäre viel später der driftende indische Subkontinent, angetrieben von der Hitze der Erdentstehung, nicht mit der eurasischen Platte kollidiert, hätten sich der Himalaya und das tibetische Hochland nicht folglich tausende Meter in den Himmel gewölbt, wäre es darum nicht zu einem folgenschweren Klimawandel gekommen, wäre der Meeresspiegel nicht um 200 Meter gesunken, wäre das Mittelmeer nicht zu einem Becken aus weißen Salzseen vertrocknet, hätte sich der Regenwald Ostafrikas nicht zunehmend zurückgezogen, wären afrikanische Primaten nicht unter massivem evolutionären Stress geraten und hätte die zunehmend kapriziöse Umwelt im Labor des ostafrikanischen Grabens nicht ein vielversprechendes Monster, den Menschen, selektiert, so wäre dieser zu lange Satz weder jemals geschrieben noch von ihnen gehört worden. Es ist also ein Monster, das hier spricht und sagt, es wäre besser anders gekommen. An einer Stelle nun, wo die Höhlenkuppel eingebrochen war, klaffte die mit wildem Pflanzenwuchs umwucherte Öffnung, unser schmales Tor ins Innere der Erde. Es war schauderhaft finster, liebe Freundin, und feucht, als würde man ein kühles Bad nehmen an der Luft. Was klopfte mir das Herz? Und die Knie wurden mir weich und schlotterig. Wie soll ich es Ihnen vor Augen führen, Uinesan, was ich im Halblicht unserer Fackeln dort sah? Stellen Sie sich eine mächtige Kathedrale vor, wie die Notre Dame zu Paris etwa, oder noch besser die Basilika St. Peter zu Rom, die schiere Größe dieses Baus, die vernichtende Winzigkeit ihrer selbst und die Beschämung ob dieser Schönheit. Und denken Sie sich eben diesen kolossalen Bau nun aus Wachs, in allen erdenklichen Schattierungen erdiger Farben, von sattem, moorigem Braun über lehmfarbenes Rot zu trübem Grau. Lassen Sie, liebe Freundin, diesen wechselnden Dom in Ihrem Geiste nun schmelzen, ein wenig zusammensinken wohl und immense, riesenhafte Fäden und Tropfen dabei bilden aus dem, was ehemals sein Dach war, darauf wieder kleinere und immer sofort die zu tausenden Zehen nach unten zerfließen, um irgendwann zu erstarren. Dabei nicht allein von den Kuppeln und Gewölben herab, nein, denken Sie die Schwerkraft gleichsam verkehrt, wodurch im selben Maße aus dem Boden sich jene ästigen Rinnsale wie Säulen erheben, die in den Himmel empor zerschmelzen. So haben Sie in etwa einen Begriff davon, welch eigentümliche Welt mir da vor Augen stand und wie ich mich fühlte. Es waren fantastische Formationen. Ach, Inesan, wie ein Wurm robbte und wand ich mich durch die enge Felsröhre, schob mein Lichtlein Stück für Stück vor mir her, sprach wirre Gebete dabei und meinte, die Luft würde mir stetig knapper. Wenn nun wieder die Erde bebte, es wäre mein Grab. So war ich ganz vom Fels umschlossen. Und ich starb Tode, Inesan, da ich bemerkte, dass mein Kleid sich irgendwo festhakte, an einem kleinen, verteufelten Vorsprung der Felswand wohl, so dass ich kein Stück mehr vorwärts kam und noch weniger zurück. Ich steckte, liebe Freundin, ich steckte fest. War es denn möglich? Drückten die Felsen mich denn nieder? Kamen sie nicht etwa näher? Wurden sie nicht schwerer und kälter mit jeder Sekunde? Legten sie sich mir denn nicht bereits nasskalt um Beine und Brust? War es nicht mein Ende? Liebe Freundin, es ist doch alles sonderbar. Denn es war, wie sich bald herausstellte, ein steinzeitlicher Knochen, der mich gleichsam zurückgehalten hatte, in welchem mein Kleid also sich verhakt hatte und unnachgiebig verstrickt. Mr. Bristol, der nach mir durch die Engstelle kroch, erfand noch einen Flecken jenen hellwollenen Stoffs daran baumeln, wie ein Fähnchen, das einem bedeuten wollte, seht her, hier bin ich. Ist es nicht fabelhaft? Beinahe eine Woche nun verwandte Heinrich mit Hilfe der Arbeiter darauf, die Stelle zu untersuchen und freizulegen, was im finstern, engen und nassfeuchten Stollen wohl einer Höllenarbeit gleichen musste. Und tatsächlich, Inesan, er förderte diese Art wie in einem prähistorischen Puzzlespiel Knöchlein für Knöchlein die Glieder eines menschlichen Gerippes zutage, zuletzt gar einen Schädel, freilich versintert und reichlich in Kalktuff gehüllt, mich gruselt. Heinrich nennt es ein Wunder und ist völlig außer sich. Er taufte die Gebeine das Kind von Gioxendo. Denn um ein Kind handelt es sich wohl, so klein sind die Knochen, zumal der Schädel. Ihr Bruder vermutet, das schmächtige Geschöpflein mag ein urzeitlicher Alali, das heißt ein Affenmensch gewesen sein, der noch nicht einmal der Sprache kundig war. Bei Zeiten wird er übermütig und brüstet sich, wir hätten einen Urahnen des Inselreichs entdeckt. Wer bist du, Kind von Gioxendo? Da soll ich fragen, was bist du, der Zwerg von Okinawa, ein Schrumpfkopf, ein hinterlistiger Streich der Natur, ein häufchenloser Knochen, ein paar Striche auf einem Blatt Papier? Bist du überhaupt? Was tauchst du auf? Was suchst du mich heim? Was stürzt du mich ins Unglück? Der Vater kam mit deinem Bild, er sagte, hier. Da warst du plötzlich da, unmögliches Geschöpf, Kind von Gioxendo. Du machst mir Angst, du verführst mich, du klapperst mit den Zähnen, du prophezeist dem Menschen eine neue Vergangenheit. Scheißskelett. Ich bin kein Hamlet und spreche doch zu einem Knochen. Was grinsest du mir hohler Schädel her? Ich tue es jenem Dadaisten gleich, der sich in den Totenkopf einer jungen Frau verliebte, gerade einmal 22, als sie 1811 an der Schwindsucht starb. Er fand den Knochen in einer alten Kapelle, trug ihn jahrelang mit sich herum. Auf der Schädeldecke waren Name und Geburtsort verzeichnet, die Backenknochen mit Rosen und Vergissmeinnicht bemalt. Er sei, so schrieb er, in die 133-Jährige recht vernarrt und könne sich nicht von ihr trennen. Die Liebe, ein Unfall. Gefällt dir die Geschichte, Schädel? Hast du jemals geliebt, hast du? Ein inneres Desaster, ein Kollaps der Vernunft, ein Zusammenbruch alles Denkens und Fühlens. Du fragst mich, warum ich zittere? Da fragst du noch, es hat viele Gründe. Ich werde sie dir aufzählen, wenn wir uns näher sind. Eines Tages, gib mir Zeit. Ich bin eine alternde Gelehrte, nein, eine Idiotin. Einstweilen nur das, nichts hörst du, nichts erschreckt mich mehr als das Erscheinen. Chantal war 20 Jahre älter als ich, Französin, theoretische Physikerin, Klimaforscherin und meine, wie ich sie im Stillen nannte, rhapsodische Liebhaberin. Über Jahre verband uns eine Beziehung, die so sonderbar war, dass ich es vorzog, sie nicht über sie zu sprechen, sie jedenfalls nicht zu bezeichnen mit Namen, die sie doch nur verfehlen mussten. Fragten mich Freunde nach Chantal, zuckte ich nichtssagend mit den Schultern oder lächelte, da ich sicher war, eine Antwort würde ohne Umschweife in Missverständnisse münden. Er ist von einer anderen Welt, zweifellos. Die anämische Blässe, dieser flirrende, wie künstlicher Leib, als hätte ihn Tilda Swinton im Akt einer Selbstbefruchtung gezeugt. Schwebt er? Hat seine Haut eine Farbe und seine Haare ist nicht das Irrationale beider Geschlechter in ihm vereint, hyperbolisch? Er wäre die Verkörperung der Schönheit selbst. Wenn ich ihn ansehe, bekomme ich Angst. Ich weiß nicht, was ich bin, hat er mir einmal geflüstert. Ich weiß nicht, ob ich ein Mann bin oder eine Frau. Oft weiß ich es einfach nicht. Er hat keinen Geruch. Passion. Etwas, das man erleidet, wenn man einen schönen Mann sieht. Nein, allein wenn ich ihn sehe, ein Blick auf ihn und die Augen sind verletzt. Es ist etwas nicht da, es gibt etwas, das fehlt. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich nach Japan flog. Es war unvernünftig, impulsiv, naiv vielleicht, mag sein. Weder hatte ich Anhaltspunkte, wo Chantal sich aufhalten könnte, noch eine Vorstellung davon, was mich in Japan erwarten würde, wie ich mich verständigen oder was ich, war ich erst einmal angekommen, dort tun würde. Geld hatte ich kaum, jedenfalls zu wenig für ein solches Vorhaben. Tokio, so hatte ich erst kurz zuvor in der Zeitung gelesen, sei die teuerste Stadt der Welt. Ich sagte weder meine beruflichen Termine ab, noch gab ich irgendjemanden über meine Pläne Bescheid, vielmehr packte ich eilig und willkürlich einige Dinge in eine Tasche, schrieb eine kurze Nachricht an meinen Nachbarn mit der Bitte, sich um meine Katze zu kümmern, buchte noch für denselben Tag ein bizarr überteuertes Ticket und stand mehrere Stunden später mit der mir unerklärlichen Gewissheit, das Richtige zu tun, auf dem Flughafen. Es war zweifellos der intimen Sehnsucht geschuldet, auf irgendeine Weise Chantals wortloses Verschwinden verstehen zu können, ihren Rückzug, der mich, ohne dass ich es zugeben mochte, seit Wochen in einen Zustand störrischer Traurigkeit versetzt hatte. Kann ich denn nicht eine echte Tunte begehren? Ein Mädchen, einen Greis meinetwegen? Nein, ich will den schönen Jüngling. Ich fröne lieber sabbernder Rentnerinnen-Erotik. Ich verfalle dem Hyperion Hölderlins, den Lustknaben Caravaggios und der Anthologie Greika, wie lächerlich. Wäre ich ein Mann, ich würde enden wie der alte Abelard, dem man die Eier abschnitt wegen der holden Heloise. Ich würde enden wie der Marquis de Sade in der Klapsmühle mit von dreckigen Sex fauligen Gehirn. Was will ich mit dem schönen Adonis, ich trottelige Frigide, möchte gern Venus. Ja, lach nur, Skelett, lach nur, ich schäme mich. Was für eine qualvolle Masturbation. Ich vermisse dich, Jona. Jetzt steht es da. Ein lächerlicher Satz, zweifellos ein Scheißsatz. Ein Zitat, aber ja, doch ich las das einmal in einem alten Buch und fand es zum Lachen. Nur den Namen habe ich ausgetauscht. Bist du mir deswegen böse? Jona, Jona, die mir liebsten zwei Silben. Du wirst es ohnehin niemals lesen. Das ist kein Brief, das ist nur Geschmiere in das Sudelheft. Du musst wissen, ich arbeite wieder an einem Manuskript. Ich nenne es ein Pamphlet, aber es ist nicht der Rede wert. Eine kleine Abrechnung mit dem Universum, eine Verleumdung, ein schlechter Witz. Wozu schreibe ich überhaupt? An wen? In kritischer Würdigung der Symmetriegesetze muss ich sagen, ich bin von kugelförmigen Dummköpfen umgeben, denn von welcher Seite ich sie auch betrachten mag, sie sind und bleiben Dummköpfe. Eben kam der Zugführer vorbei, ein symmetrischer Dummkopf. Neben mir sitzt ein schwindsüchtiger Herr und schielt in meine Notizen. Er ist ein Vollidiot. Ich hoffe, er liest mit. Ja, Sie meine ich, genau Sie gaffen Sie gefälligst nicht so. Man kann dabei zusehen, wie mein Denken sich zersetzt. Heute hat man sich im Abteil Folgendes erzählt. Menschen würden auf Reisen gehen, um ihr Inneres zu finden, das ihnen sonst verborgen bliebe. Allerhand, ich habe an ein solches Inneres nie glauben können. Und wenn ich mich umsehe, muss ich annehmen, dass ich recht damit hatte. So erschrocken sehen die Idioten aus, als hätten sie sich endlich tief hinein ins tiefste Innerste geblickt und dort nichts entdeckt als den Schleier, der dazu dient, diese scheußliche Leere zu verdecken. Oder hat sie meinen Anblick so entsetzt? Ja. Sie haben mich angeschaut, ein sexloses, frustriertes, hässliches Weib. Ich bin müde, Jona. Es ist doch verrückt. Ich laufe vor einem Mann davon, der mich liebt, der das zumindest glaubt. Wir lieben niemanden, nie. Wir lieben allein die Vorstellung, die wir von jemandem haben, unsere eigene Idee, uns selbst also lieben wir, schreibt Pessoa. Erinnerst du dich an unsere Nächte in Lissabon? Wann habe ich begonnen, mich selbst zu hassen? Wann habe ich es vorgezogen, nichts mehr zu fühlen, nur noch zu denken? Denke ich denn? Ein schlechter Witz. Draußen vor dem Zugfenster läuft eben ein Hase über das brachliegende Feld. Es ist leicht mit Schnee bedeckt und Wind weht darüber, wirbelt das Weiß auf. Linker Haken, rechter Haken, fort ist er im Gestrüpp. Es war in dem Moment, als ich im Vorraum des Apartments stand, gerade damit fertig, meine Schuhe anzuziehen, und mich suchend nach meiner Jacke umsah, als es begann. Ich zitterte. Mehr noch, ich wankte. Ich hatte Mühe, aufrecht zu stehen. Vielleicht war es ein Schwindel, der mich überkommen hatte, aber es war kein Schwindel. Ich befürchtete jeden Moment, das Bewusstsein zu verlieren, wegzudämmern. Ich erwartete eine Schwärze und darauf folgend einen sanften und erleichternden Traum, aber es kam kein Traum. Oder er hatte bereits begonnen und ich war darin längst verstrickt. Ich blickte zur Decke und sah, dass die Lampe über mir hin und her schaukelte, wild geworden in plötzlicher Ekstase. In einem Ächzen und Knarren begannen die Dinge um mich zu erwachen, sich aus ihrer Erstarrung zu lösen, ihre Dinghaftigkeit und Leblosigkeit abzuschütteln, dröhnend und bebend, als wäre mit einem Mal eine brodelnde Begierde in sie gefahren und hätte sie aus ihrem Dingschlaf geweckt, wachgerüttelt, ihnen eine Lust an der Welt und an der Veränderung der Perspektive injiziert, sodass sie sich schüttelnd und knarrend in Bewegung setzten, unwillkürlich, ohne noch eine Wahl zu haben, vibrierend, springend, fallend und einen erregten Tanz aufführten vor meinen Augen, nein, mit mir. Nicht ich war es, der bebte. Es waren die Dinge um mich, es war das Gebäude und mehr die gesamte Stadt. Ich lief zur Fensterfront, stürzte, stand wieder auf, hielt mich an der Wand fest, kurz dachte ich, sie würde nachgeben und blickte nach draußen. Ich sah die Gebäude tanzen, unfasslich hin und her wanken wie Grashalme im Wind, melancholisch träge, eine betrunkene Stadt, eine Welt im Delir. Zweifellos, dieses Ich ist zu einem riesigen Problem für mein Sexleben geworden. Was trägt, was hält stand, was zerbricht nicht, wenn man einmal fester darauf klopft? Ich riss an der Tür, rüttelte oder wurde von der Tür gerüttelt, dass ich das Beben in mein Innerstes hinein fortzusetzen schien oder zuallererst von dort kam und sich ausbreitete auf die Welt in konzentrischen Kreisen. Die Tür hatte sich verkeilt, wollte sich nicht öffnen lassen. Hinter mir hörte ich den jungen Mann, der sprach, vielleicht zu mir, jedoch unverständlich, der mich dann berührte am Nacken, dann umarmte, zitternd, als gäbe es eine Vertrautheit zwischen uns, als gäbe es ein geheimes, in dieser Nacht entstandenes, doch über sie hinausgehendes Band, als würde er ahnen, dass ich mir gerade nichts sehnlicher wünschte, als umarmt zu werden, doch nicht von ihm, nicht von ihm. Er hielt mich fest, es war Chantal, die mich hielt, Chantal, deren Arme sich von hinten um mich legten, mich an sie drückten, geborgen und nah, endlich, so dass die Welt um mich herum verschwand und alles ruhig wurde, still, gut, für einen Augenblick, Chantal. Ich schüttelte mich los, oder war es der Boden, der es tat? Dann war die Tür offen und ich im Treppenhaus wankend, nach links, nach rechts, nach links, in die Knie und wieder auf, weiter, nur weiter, neben einer Schar von Gestalten, die aus den Türen strömten, hinaus auf den Flur, ins Treppenhaus, allesamt schweigend und konzentriert darauf bedacht, auf ihren Beinen zu bleiben, wie eine Karawane Betrunkener auf einem Trottoir nach Mitternacht. Wir haben also gerade eine Höhle gebaut und dann hat es begonnen zu grollen, ein riesiges Grollen und Dröhnen, wie bei einem Gewitter, aber diesmal war das in der Erde drinnen, also ungefähr so, als ob alle Gewitterwolken von einem ganzen Jahr sich unter dem Hügel versammelt hätten und dann alle gleichzeitig begonnen hätten, sich zu schütteln und laut zu lachen. Und ich habe mir nur gedacht, oh weh, jetzt haben wir unsere Höhle zu tief gegraben. Dann haben wir schnell begonnen, sie wieder zuzuschütten. Keiko-chan ist ganz blass geworden und Tatsu, mein Leguan, hat wild mit dem Schwanz gewackelt und hat seine Backen aufgebläht vor lauter Aufregung und mit dem Kopf herumgenickt, sodass sein langer Kehllappen hin und her geschlenkert ist. Das hat richtig komisch ausgesehen. Ich gebe zu, dass ich ein bisschen kalte Füße gekriegt habe, aber nicht viel. Manchmal, wenn Okasan es mir erlaubt, darf ich auf der Waschmaschine sitzen während des Schleudergangs. Dann beginnt sie zu wackeln und durch den Raum zu springen und das klingt exakt wie eine Rakete, die gerade vom Weltraumbahnhof zum Mond startet. Ich beginne dann herunterzuzählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ah! Und schon werde ich mit Raketengeschwindigkeit in den Himmel geschleudert. Bei diesen Weltraumreisen habe ich aber etwas ganz Unerwartetes herausgefunden. Ich habe also herausgefunden, dass, wenn man in der Rakete sitzt und dabei lange Töne macht, die Stimme selbst zu wackeln beginnt, so ähnlich wie wenn man sich beim Singen auf die Brust klopft. Ich weiß nicht genau warum, aber wenn der ganze Körper so vibriert vom Düsenantrieb und von der Stimme, dann ist das sehr beruhigend. Und immer, wenn ich traurig oder wütend bin, dann sitze ich am liebsten in der Rakete und mache lange zitternde Töne, am besten abwechselnd O's und A's und immer so lange wie möglich, bis die Luft ausgeht, mindestens aber 7 Sekunden. Die Baba hat mich einmal dabei beobachtet und gesagt, dass die Mönche in den Klöstern das so ähnlich machen wie ich und dass ich wahrscheinlich ein alter Buddha bin und gerade eine ganz moderne Technik erfunden habe, um ins Nirvana zu kommen. Ich weiß nicht, wo das Nirvana ist, aber ich glaube irgendwo neben Südamerika. Als jedenfalls das Erdbeben losgegangen ist, da habe ich mich auch sofort auf den Rücken in die Wiese gelegt, links Tatsu an meine Brust gedrückt, rechts Keiko und lange A's und O's gemacht. Das ging noch 1000-mal besser als auf der Mondrakete. Und Keiko-chan und Tatsu hatten gar keine Angst mehr. Es war sogar sehr angenehm, wie wir da gelegen sind und unter uns die Erde gebebt hat wie ein riesiger Massagestuhl. Otto-san hat mir einmal erzählt, dass unser Planet mit 100.000 km/h durch das Weltall rast, immer im Kreis herum um die Sonne und wie ein verrückt gewordener Kreisel auch noch um sich selbst. Ich finde, da ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen alle so verwirrt sind. Als der russische Mathematiker Alexander Friedmann und der belgische Physiker Georges Lemaître sich vor beinahe 100 Jahren mit den Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie befassten, zeigte sich folgendes höchst irritierendes Ergebnis. Ein nach Einsteins Formeln gearteter, gekrümmter Kosmos konnte weder stabil noch von Dauer sein. Er müsste vielmehr nach allen Seiten fliehen und zerspringen oder aber haltlos in sich zusammenstürzen. Für den Ästheten Einstein war diese Folgerung ein Affront. Sie war ihm ein untrüglicher Beweis dafür, dass seine Formeln falsch sein mussten. Das Universum, so Einsteins Überzeugung, musste statisch sein und ewig. Die Beständigkeit der Welt war evident. Wie anders sollte man sonst darin leben, sie mit Instrumenten messen oder mittels Mathematik und Physik den Lauf der Dinge prognostizieren? Also fügte Einstein einen Term in seine Gleichungen ein, der die Beständigkeit gewährleistete und die Welt zu einem stabilen und ewigen, mithin zu einem schönen Ort machen sollte, die kosmologische Konstante. Mit großer Befriedigung und Erleichterung nahm es die wissenschaftliche Gemeinschaft zur Kenntnis. Die größte Eselei meines Lebens, so soll Einstein später diesen Schritt kommentiert haben, nachdem nämlich Edwin Hubble, das seinerzeit gewaltigste Spiegelteleskop der Erde in den Sternenhimmel richtend, mit seinen Vermessungen von Galaxiebewegungen das Ungeheuerliche beweisen konnte, dass nämlich das Universum expandiert. Es flieht nach allen Richtungen, es ist weder statisch noch von Dauer, vielmehr im Zustand einer gewaltigen kosmischen Explosion. Bis heute hält sie an, sie ist die Fluchtbewegung, die uns entstehen ließ und erhält. Kleinlaut strich Einstein den kosmologischen Term aus den Feldgleichungen. Heraklit von Ephesus, die schönste Weltordnung ist wie ein aufs Geratewohl hingeschütteter Kehrichthaufen. Erst jetzt bemerkte ich die großen Bildschirme an den gegenüberliegenden Häusern, die, als gehöre es zu einer umfassenden Inszenierung, parallel laufende Katastrophenbilder einspielten aus ideologisch verklärten, sensationslüsternen Hollywood-Filmen, Bilder von weinenden Menschen, von zerstörten Häusern, von Flutwellen, die nicht nur Autos, Busse, Schiffe, Häuser, Brücken mit sich rissen, sondern ganze Landstriche, Bilder von einer seltsam wabernden, schwarzen Masse, die sich wie ein entfesseltes Ungetüm über die Erde wälzte, alles mit sich fortriss in einer stur sich entfaltenden Gleichgültigkeit. Und tatsächlich fühlte ich in diesem Moment ein Entsetzen, eine Empörung über diese maßlos unangemessene Überbietung, als ob keine wirkliche Katastrophe jemals genügte, um nicht noch von einer medialen übertrumpft zu werden, als stünde das leibhaftige Grauen im permanenten Wettbewerb mit dem Imaginären und das gelte es für Letzteres immer den Beweis zu führen, dass jede Wirklichkeit ihm hinterherhinke, in der Bebilderung des Glücks ebenso wie in der Ausformulierung der Zerstörung. Ich war nicht der Einzige, dem es so erging, denn noch andere, wie ich nun bemerkte, standen fassungslos da, starrten auf die Bilder mit erhobenen, deutenden Armen oder im Schrecken vor den Mund gehaltenen Händen, wie zur Bestätigung, dass diese irrealen Lichteffekte sie weit mehr schaudern ließen als die sie umgebende, wankende, zum Erliegen gekommene Welt. Doch dann, in einem Kippmoment, Als ich auf den Bildschirmen einer japanischen Nachrichtensprecherin denselben weißen Helm sah, den auch Menschen trugen, die um mich waren, vor mir, hinter mir, auf der Straße, dass sich jener weiße Helm dieser Art vervielfachte, seriell auf den Bildschirmen, die mehrfach das gleiche Bild zeigten und verstreut auf den Köpfen der um mich Stehenden, sich somit die Bilder und die mich umgebende Welt plötzlich in eins setzten, zerfiel mir dieses Wort Wirklichkeit und zerstreute sich in einem plötzlich mich erfassenden Schwindel in alle erdenklichen Richtungen. Und da der weiße Helm auf den Bildschirmen ebenso war, wie er um mich war und auch in mir zu sein schien, und die Katastrophenbilder auf den Bildschirmen ebenso waren, wie sie anderswo also Katastrophen sein mussten und auch in mir zur Katastrophe wurden, die weinenden Menschen tatsächlich weinende Menschen waren, die Zerstörung tatsächlich Zerstörung, schlug mir mit einem Mal die seltsam wabbernde, schwarze Masse, die sich zuvor noch auf den Bildschirmen wie ein entfesseltes Ungetüm über die Erde gewälzt und alles mit sich fortgerissen hatte, über dem Kopf zusammen mit einem ohrenbetäubenden Rauschen. Wie in dem berühmten Traum des Zhuangzi, der vor 2500 Jahren träumte, er sei ein Schmetterling und beim Aufwachen nicht wusste, ob er ein Mensch war, der geträumt hatte, er sei ein Schmetterling oder ein Schmetterling, der nun träumte, er sei ein Mensch, weiß ich, da ich nun aufwache, nicht, ob ich die Erfindung einer Maschine bin, die träumt, sie sei mal Mensch gewesen, oder ein Mensch, der träumt, er sei von einer Maschine geboren. Ich weiß auch nicht, ob ich aufwache, wenn ich behaupte, aufzuwachen. Wenn ich die Augen öffne, werde ich es wissen. So ich Augen habe, wer weiß. Mag sein, dass ich übertreibe, mag sein, ich sollte mich beruhigen, womöglich fantasiere ich bloß. Vielleicht ist doch alles beim Alten und es handelt sich nur um die Wirkung von irgendwelchen Drogen auf meine Nerven. Vielleicht ist die Welt nach wie vor Welt. Vielleicht sind die Nerven nach wie vor Nerven und die Organe noch immer Organe. Womöglich liege ich im Bett und die Sonne geht gerade auf. Doch was, wenn nicht? Was, wenn es tatsächlich passiert ist? Wenn ich mich verwandelt habe? Verwandelt. Wenn es also keinen Mangel mehr gäbe? Wenn es kein Leid mehr gäbe und wenn es keine Begrenzungen gäbe, wenn alles immer und im Überfluss da wäre, Raum, Nahrung, Orgasmen, Licht, Geborgenheit und wenn es keinen Tod gäbe und wenn alles möglich wäre, wenn man etwa fliegen könnte und nicht etwa mit technischen Hilfsmitteln, sondern einfach abheben, ohne Schwerkraft sein und wenn man sich immer neu verwandeln könnte, wenn man ein Mensch sein könnte und im nächsten Augenblick ein Zebra, ein Affenbrotbaum, eine Orchidee am Amazonas und dann eine Mikrobe am Mars, eine Sonne in einem entfernten Sonnensystem, ein Fabelwesen, ein Lichtstrahl, ein Quantum oder etwas völlig Formloses oder Unvorstellbares. Was dann? Als wäre ich nirgendwo zu Hause. Als stünde ich immerzu auf der Schwelle zwischen den Dingen, den Räumen, den Menschen. Die Glücklichen, die den schmalen Radius ihrer Geburt niemals verlassen haben, denen das Nest, in das sie einmal geworfen wurden und in dem sie nun ihre Tage verleben, als das Natürlichste und Fragloseste erscheinen muss, die Glücklichen, die niemals über einen Weltenrand gestürzt sind. Vielen Dank.